Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. WM-Schock in Shanghai. Mitch Evans muss am Sonntag zuschauen, während Pascal Wehrlein nach seinen starken Auftritten die Führung in der Fahrerwertung übernimmt. Für die große Überraschung sorgt der Ex-Champion Lucas Di Grassi mit seinem Sensationssieg am Sonntag. Alles zum Doubleheader-Wochenende aus Shanghai gibt es in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zur E-Pod-Folge 402 und wir schauen zurück auf das Doubleheader-Wochenende von Shanghai. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern immer mit unserem Mann aus der eFormel.de-Redaktion, nämlich Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Du hast das Ganze ja mal wieder mit dem TV-Kollegen Christian Glück gemacht, beziehungsweise jetzt diesmal das erste Mal, aber du warst wieder als Experte im Einsatz. Wie war das Wochenende für dich, um mal so ein bisschen wieder hinter den Kulissen zu schauen, weil das müssen wir vorweghalten, es hat sich ja doch noch einiges am Zeitplan geändert und sicherlich ja auch für euch, was so die Vorbereitung anging.
Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte so ein paar Schwierigkeiten, sage ich mal vorsichtig. Hintergrund war der, dass ich am Freitag nach dem ersten freien Training erst losgefahren bin in Richtung München. Dann ist auch noch mein Zug ausgefallen. Dann musste ich einen Zug später nehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war irgendwann um kurz nach 20 Uhr dann im Hotel. Und um Mitternacht war laut vorgezogenem Zeitplan dann schon das zweite freie Training. Also ich habe ungefähr 3 Stunden Schlaf dann bekommen, bevor ich dann nach dem zweiten freien Training abgeholt wurde und es dann ins Fernsehstudio ging. Aber hat dann noch alles ganz gut geklappt. Bisschen müde noch gewesen, aber das ging dann nach einem Kaffee auch einigermaßen. Aber muss ich sagen, hat mal wieder riesig Spaß gemacht und ich hoffe, da konnte ich auch so ein bisschen beitragen, dass die Übertragung auch ganz in Ordnung war.
Das auf jeden Fall für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, aber ich denke mal, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr auch die Rennen verfolgt, dann könnt ihr es ja wie immer auch nochmal auf Abruf bei DF1 sehen. Wir schauen aber, nachdem es den Blick hinter die Kulissen gab, erstmal auf das, was passiert ist, nämlich beim E-Prix im Rückspiegel.
Unwetterwarnung in Shanghai. Die Formel E reagiert und verlegt sämtliche Sessions am Samstag und Sonntag weiter nach vorne. Bereits um 6 Uhr Ortszeit finden die freien Trainings statt. Rennstart ist um 12 statt um 15 Uhr.
Davon unbeeindruckt zeigt sich Pascal Wehrlein. Der Porsche-Fahrer besiegt Mitch Evans im Finalduell am Samstag und sichert sich die Pole Position und die ersten 3 Punkte des Wochenendes.
Auch im Rennen lässt Wehrlein nichts anbrennen und gewinnt das Rennen trotz Regenschauer und Safety-Car-Phase im letzten Renndrittel souverän vor Antonio Felix da Costa und Jake Dennis.
Am Sonntag ist es dann Felipe Drugovic, der seine Klasse beweist. Der Andretti-Fahrer schlägt Taylor Barnard im Finale und startet von der Pole. Pascal Wehrlein und Oliver Rowland stehen in Reihe 2.
Schlechte Nachrichten für den WM-Führenden. Mitch Evans kann wegen eines defekten Wechselrichters nicht starten und muss zusehen, wie sein Vorsprung in der Gesamtwertung schmilzt.
Das Rennen beginnt auf nasser Strecke und Porsche dominiert. Porsche Doppelführung mit Wehrlein vor Müller, teilweise haben die beiden 5 Sekunden Vorsprung.
Der angenommene Regen bleibt jedoch aus. Es trocknet immer weiter ab und am Ende profitieren die Fahrer, die auf ein Trockensetup gesetzt haben.
Joel Eriksson stürmt nach vorne, verliert seinen 2. Attack Mode aber, weil Maloney mit Aufhängungsbruch stehen bleibt und es eine Full Course Yellow gibt.
Die Nutznießer sind Jean-Eric Vergne und Lucas Di Grassi, die den Schweden in der vorletzten Runde einholen. Der Brasilianer hat aber noch Attack Mode.
Und so endet das Rennen mit einer Sensation. Di Grassi gewinnt sein erstes Rennen seit London 2022 vor Vergne und Eriksson. Wehrlein rettet immerhin Platz 4.
Damit übernimmt der Deutsche die Führung in der Gesamtwertung vor Evans, Rowland, Felix da Costa und Dennis.
In der Teamwertung liegt Porsche nur noch 6 Punkte hinter Jaguar. Andretti geht an Mahindra vorbei auf Platz 3.
Bei den Herstellern baut Porsche den Vorsprung weiter aus und liegt vor Jaguar, Stellantis, Mahindra und Nissan.
Ja. Er war ganz klar der schnellste Fahrer, am Shanghai-Wochenende nämlich Pascal Wehrlein. Er dominierte den Samstag und übernahm auch die WM-Führung am Sonntag nach dem Technikdefekt von Mitch Evans. Pole Position und Sieg am Samstag und Startplatz 3 sowie Position 4 dann im Rennen am Sonntag. 40 der 58 Runden in Shanghai damit auch noch angeführt. Die zweitmeisten Führungsrunden gingen an Joel Eriksson, der ganze 5 Runden insgesamt an diesem Wochenende in Führung verbrachte. Also da sieht man mal die Dominanz von Pascal Wehrlein an diesem Wochenende, Tobi. Und das begann ja, um das mal chronologisch aufzuarbeiten, mit der Qualifikation und mit dem Samstag dort. Und da war die Pole auf jeden Fall in Sichtweite und die hat er sich dann auch später geholt.
Ja, Pascal Wehrlein sehr dominant im Qualifying, hat keinem seiner Duellgegner eine echte Chance gelassen, sich dreimal souverän durchgesetzt und verdient die Pole Position geholt. 3 Punkte gehörten ihm schon mal. Von der Pole Position aus hat er dann das Samstagsrennen die meiste Zeit über angeführt, hat eine gute Strategie gewählt. Nach seinem Pit-Boost-Boxen-Stop kam eine Safety-Car-Phase, weil es auch plötzlich anfing zu regnen, und kurz darauf hat Wehrlein sich mit dem Attack-Mode ein Polster verschafft und am Ende hat er das Rennen dann mit etwas über 1,6 Sekunden Vorsprung auf Antonio Felix da Costa gewonnen, sein 2. Saisonsieg. Sonntag ging es dann endlich weiter, schnell im Qualifying gewesen, aber dieses Mal nicht gut genug. Felipe Drugovic war schneller, hat Pascal Wehrlein geschlagen, der deshalb nur in Anführungszeichen von Startplatz 3 ins Rennen gestartet ist. Die Rennpace von Porsche war aber ähnlich wie am Samstag. Wehrlein direkt vorne mit dabei, hat die Rennführung nach ein paar Runden übernommen und sie nicht mehr hergegeben, bis es kurz vor Schluss abgetrocknet ist und auf einmal mit Riesenschritten dann ein paar Fahrer immer näher kamen, die auf Trockensetup gesetzt hatten. Joel Eriksson, Jean-Éric Vergne und Lucas Di Grassi. Wehrlein musste alle drei passieren lassen. Die spielen aber keine Rolle im Titelkampf. Er hat Platz 4 souverän nach Hause gefahren und damit wichtige Punkte geholt. 11 Sekunden haben ihn am Ende auf Rennsieger Lucas Di Grassi gefehlt. Aber er hatte auch seinerseits mehr als 6 Sekunden Vorsprung auf den 5. Platzierten Sebastian Buemi. Und damit muss man sagen, nach 2 zumindest ergebnistechnisch schlechten Wochenenden in Monaco und Sanya waren das jetzt wieder ganz wichtige Zähler für die WM. 40 Punkte hat er mitgenommen, hat damit jetzt mit 141 Punkten die Führung in der Gesamtwertung. Gucken wir mal auf die anderen Fahrer. Mitch Evans 132, Oliver Rowland jetzt 3. mit 114, Antonio Felix da Costa 4. mit 111 und Jake Dennis 5. mit 109. Alles eng zusammen, aber Wehrlein tatsächlich schon mit einigem Vorsprung. Luca, 4 Rennen sind noch zu gehen. Ist Wehrlein jetzt der Favorit auf den WM-Titel?
Das auf jeden Fall. Also er übernimmt jetzt die Führung. Sicherlich für Mitch Evans jetzt auch kein Motivationsboost. Dort Pascal Wehrlein dann auf Platz 1 zu sehen nach seinem Technikdefekt, kommen wir dann sicherlich auch noch mitzusprechen später in dieser Sendung. Aber ist jetzt WM-Führender. Du hast es angesprochen, die Ergebnisse zuvor waren jetzt nicht überragend, aber hatte halt eben das Glück, dass die zuvor, und da war Mitch Evans eben auch beteiligt, dass jetzt nicht da viel mehr draus schlagen konnten. Und Pascal Wehrlein, da ist er dann noch immer ganz gut, wenn Gegner straucheln, gute Punkte auch einzufahren, und das hat er gemacht und deshalb ist er auf jeden Fall mal in der Pole Position aktuell, was das Thema WM-Führung angeht, aber bei 4 Rennen, das müssen wir auch sagen, die noch zu gehen sind, ist ja noch sehr, sehr viele Punkte, die da man noch verlieren kann und auch noch gewinnen kann, also von daher gelesen ist die Messe bisher auch weiterhin nicht. Und apropos, die Messe ist noch nicht gelesen. Sie ist auch noch nicht gelesen für Antonio Felix da Costa und Jake Dennis. Die melden sich nämlich auch zurück in den WM-Kampf. Sie profitieren auch natürlich vom Nichtstart von Mitch Evans am Sonntag, aber auch mit einem Podium am Samstag haben sich eben diese beiden schon zurückgemeldet, sind ja in Sanya schon gut mit Punkten rausgegangen und haben sich, wie gesagt, damit wieder zurückgemeldet in den WM-Kampf, auch rund um Pascal Wehrlein. Die Grundsteine haben sie gelegt im Qualifying, nämlich mit Startplatz 3 für Jake Dennis und Platz 5 für Antonio Felix da Costa, dem Piloten von Jaguar. Im Rennen beide konstant in der Spitzengruppe unterwegs, obwohl man sagen muss, alles glatt lief bei zum Beispiel Jake Dennis auch nicht, Tobi.
Nee, Jake Dennis hat tatsächlich beim Pitbus oder unmittelbar danach so ein bisschen an Boden verloren, was aber auch daran lag, dass einige Konkurrenten hinter ihm relativ früh den Attack-Mode aktivierten, so fiel er ein paar Positionen zurück, aber dann kam ja das Safety-Car wegen des Regens und nach dem Safety-Car hat auch er, genau wie Pascal Wehrlein, den Attack-Mode aktiviert, übrigens genauso wie Antonio Felix da Costa, und die beiden haben haben sich dann auf Platz 2 und Platz 3 geschoben und das Podium nach Hause gefahren. Für Antonio Felix da Costa war es nach Monaco und Sanya schon das dritte Podium in Folge. Jack Dennis nach seinem Sieg in Sanya mit Platz 2 in Shanghai am Samstag, damit 43 Punkte aus 2 Rennen und wieder mit im WM-Kampf dabei gewesen. Wäre dann nicht mal das Rennen am Sonntag in Shanghai gewesen, da muss man sagen, konnten beide keinen Profit daraus schlagen, dass Mitch Evans gar nicht mit dabei sein konnte. Denn sowohl Antonio Felix da Costa als auch Jake Dennis mit der falschen Strategie unterwegs und am Ende ohne Punkte geblieben.
Er wird zwar nicht um die WM kämpfen, aber hat auf jeden Fall eine Sensation geliefert, nämlich Lucas Segrassi hochgepokert und gewonnen, nämlich dank Trockensetup. Trotz nasser Strecke haben sich Lucas Di Grassi, der das Rennen am Sonntag gewinnen konnte, Joan-Eric Vergne und Joel Eriksson am Sonntag aufs Podium geschlichen, kann man ja fast schon sagen. Alle drei starteten aus den beiden letzten Reihen und gingen volles Risiko. Am Anfang noch deutlich unterlegen, kamen sie immer besser in Tritt und besser in Fahrt, als die Strecke abtrocknete. Alle sparten sich auch noch ihre Attack-Modes auf für das Finale und sie haben am Endeffekt recht, denn sie, nämlich die drei, die das Rennen dann auf dem Podium beendet haben, nämlich Joan-Eric Vergne, Lucas Di Grassi und Joel Eriksson, sie haben nämlich mit ihren Rennstrategien auf jeden Fall mal recht gehabt, Tobi. Wir haben ja in Miami schon über Trocken- und Regen-Setup gesprochen, aber diesmal hat sich das Pokern dann doch sehr gelohnt, muss man sagen. Das war ja in Miami dann doch ein bisschen anders.
Genauso sieht's aus. Die hatten ja auch nichts zu verlieren, sind ja von ganz hinten gestartet, 17, 18 und 19 waren die Startpositionen und haben einfach darauf gehofft, dass der Regen ausbleibt. Einige Teams hatten Wettervorhersagen, nach denen es so nach 15 bis 20 Minuten im Rennen wieder regnen sollte. Bei den anderen stand es nicht ganz fest und es kam kein Regen und damit die Fahrer mit dem Trocken-Setup natürlich im Vorteil. Kurz zum Thema Trocken-Setup. Was ist denn da anders als bei Regen-Setup? Die Reifen sind natürlich dieselben, aber man spielt so ein bisschen mit dem Reifendruck. Hintergrund ist der, je weniger Luft ein Reifen hat, desto mehr Haftung bietet er in den Kurven. Deshalb will man bei trockener Strecke mit möglichst niedrigem Reifendruck fahren. Anders sieht es aus, wenn es nass ist. Da will man mit deutlich höherem Reifendruck fahren, einfach um die Aufstandsfläche des Reifen zu verringern, weil man befürchtet, dass er aufschwimmt, das sogenannte Aquaplaning. Und da haben die allermeisten Fahrer einen etwas höheren Reifendruck gewählt, damit sie bei den nassen Streckenbedingungen, die es am Anfang gab, noch recht gut zurechtkamen. Diese drei Piloten hingegen nicht. Die hatten von Anfang an einen niedrigen Reifendruck, hatten dann natürlich Schwierigkeiten, gerade in den ersten Runden. Ich kann mich an einen Funkspruch von Dan Ticktum erinnern, der hinter den dreien fuhr, der sich darüber beklagte, dass sie vor den Kurven so früh bremsen würden. Ich vermutete anfangs, dass die hinten so viel Energie sparen, aber das war es dann tatsächlich nicht. Die mussten so früh bremsen, einfach weil sie den falschen Reifendruck für die Bedingungen hatten. Aber so kurz vor Rennen, Halbzeit, begann es sich auszuzahlen. Die Strecke wurde immer trockener und sie waren dann die schnellsten Fahrer im Feld. Und dann dauerte das nicht lange, bis sie weit nach vorne kamen. Joel Eriksson ging dann als erster der Fahrer an Pascal Wehrlein vorbei und übernahm die Führung. Lucas Di Grassi und Joan-Eric Vergne kurze Zeit später. Dann gab es aber die Full Course Yellow, gerade als Eriksson und Vergne ihren zweiten Attack-Mode aktiviert hatten. Und muss man ganz klar sagen, davon hat Lucas Di Grassi absolut profitiert. Der hatte nämlich noch 4 Minuten Attack-Mode über. Und nachdem das Rennen wieder freigegeben war, der Wagen von seinem Teamkollegen Maloney weggeräumt war, da hat er seine letzten 4 Minuten Attack-Mode aktiviert und ist daraufhin zum Sieg gestürmt. Lass uns mal so ein bisschen auf ein paar Statistiken gucken. Sieg Nummer 14 für Lucas Di Grassi, der erste seit London 2022, damals noch für Venturi. Für Abt ist es sogar der erste Sieg seit Berlin 2021, damals noch unter dem Namen Audi, übrigens auch mit dem Fahrer Lucas Di Grassi. Für Lola ist es der allererste Sieg in der Formel E. Außerdem für Di Grassi sein 42. Podium. Er ist der älteste Rennsieger, der älteste Fahrer auf dem Podium. Er hatte die längste Wartezeit auf einen erneuten Rennsieg. Er ist der 5. Fahrer, der mit Gen 1, Gen 2 und Gen 3 ein Rennen gewinnen konnte. Es ist die 11. verschiedene Stadt, in der Lucas Di Grassi siegreich war. Die Liste der Rekorde, die er mit diesem Rennsieg aufgestellt hat, ist nahezu ewig lang. Und es ist ja seine letzte Formel-E-Saison, die er fährt. Luca, etwas Schöneres oder etwas Besseres kann man sich doch so kurz vor dem Karriereende gar nicht vorstellen, oder?
Ja, absolut. Also generell muss man sagen, Lucas Di Grassi, diese Serie auf jeden Fall geprägt, ist ja eigentlich seit Stunde 1 ja schon mit dabei. Deswegen jetzt dieser Sieg, dieser, muss man ja wirklich sagen, Sensationssieg. Also niemand hätte, egal mit wem man gesprochen hätte, auf einen Lola-Yamaha-Abt-Sieg in dieser Saison gerechnet. Aber gut, wenn einer diesen Sieg eben einfahren kann, ist es Lucas Di Grassi. Und du hast die Statistik oder beziehungsweise die Aufzählung seiner Erfolge ja auch schon angesprochen. Also das ist schon wirklich der Wahnsinn. Podium Nummer 42 und eben auch noch gleichzeitig der älteste Rennsieger. So geht man doch gerne in seine Formel E Rente rein. Also von daher ein würdiger Abschied. Wäre natürlich passend gewesen, wenn es das letzte Rennen gewesen wäre, aber ganz ehrlich, ein Rennsieg, egal wo, das nimmt er auf jeden Fall und hätte sich auch nicht vorstellen können, nochmal so einen Rennsieg zu fahren. Aber die Leistung hat sich ja in den letzten Rennen gesteigert und mit Risiko kennt er sich aus. Also von daher wahnsinnig stark, dass er da mit so einem Rennsieg nochmal sich eben verabschieden kann. Bei Jaguar gab es den Technikschock, nämlich für Mitch Evans am Sonntag. Er konnte nicht starten, er musste zuschauen und damit war es ein erneuter Rückschlag für ihn im WM-Kampf. Es erinnerte an 2021 und 2022. Schauen wir da mal zurück. Damals hatte Mitch Evans auch in der Schlussphase der Saison technische Defekte zu beklagen und verlor in der Folge den Kampf um den Titel jeweils knapp. 2021 blieb er beim Start in Berlin stehen und wurde von Eduardo Mortara getroffen. Ein Jahr später schied er in London kurz vor Rennende aus. Nun eben ein Defekt am Wechselrichter, dem sogenannten DC-DC. Tobi, du kannst uns das mal ein bisschen erklären, aber das hat jetzt, um das mal wegzunehmen, jetzt nichts direkt mit Jaguar zu tun, sondern es ist eine Standardkomponente, die die Formel E mit sich bringt.
Genau, richtig. Das ist eine Standardkomponente, die jedes Team einsetzt, die im erweiterten Sinne mit zur Batterie gehört. Sie ist mit der Batterie verbunden und sorgt dafür, dass die Spannung aus dem Akku für das System des Fahrzeugs umgewandelt wird. Und bei Mitch Evans war es so, dass hier ein Defekt aufgetreten ist und dieser Defekt dafür sorgte, dass eine Sicherung in der Batterie durchgebrannt ist. Das kannst du nicht mal eben reparieren. Damit war das Rennen für Mitch Evans quasi schon beendet, bevor es überhaupt begonnen hatte. Der Neuseeländer musste in der Folge zusehen, wie Pascal Wehrlein, das hat man eben schon, auf Platz 4 fuhr und ihm die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft abgenommen hat. Aber auch für seinen Teamkollegen Antonio Felix da Costa lief es in dem Rennen nicht, obwohl er zwischenzeitlich auf Platz 3 fuhr, hatte er einfach nicht die Pace der Porsche-Fahrzeuge und war auf abtrockener Strecke auch chancenlos gegen die Fahrer mit Trockensetup. Am Ende war es dann nur Platz 14 für Antonio Felix da Costa. Das ist ein herber Rückschlag für Jaguar in der Teamweltmeisterschaft, denn erstmals seit dem Mexico City E-Prix im Januar konnte das Team keinen einzigen Punkt bei einem Rennen sammeln. In der Teamwertung kann man Porsche noch so gerade hinter sich lassen. 6 Punkte beträgt der Rückstand nach Shanghai, aber nur noch den Porsche hat. Luca, in der Teamwertung könnte es damit spannender nicht sein. Wer ist denn jetzt der große Favorit nach diesem Wochenende? Porsche oder doch Jaguar, die immerhin die Führung behalten konnten?
Aus meiner Sicht, weil die Saisonleistung eben doch etwas konstanter waren im Vergleich zu Porsche, könnte ich mir doch vorstellen, dass sie das zumindest über die Ziellinie retten. Aber nochmal so ein Wochenende dürfen sie es auf jeden Fall nicht erlauben. Ich meine, beide dürfen sich so ein Technikdebakel nicht erlauben, gerade in der heißen Phase, egal ob es Hersteller, Team oder Fahrerwertung ist. Deswegen, es wird auf jeden Fall spannend dort. Und auch hier muss ich sagen, leicht die Nase vorne für Jaguar. Aber ich sag mal so, Porsche hängt nah im Windschatten dran und könnte sich vielleicht sogar beim nächsten Wochenende schon vorbeiquetschen. Aber es passiert so viel in der Formel E. Das haben wir am vergangenen Wochenende wieder gesehen in Shanghai. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Und im Teleskop schaut Tobi mal auf einige Entscheidungen der Rennleitung.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Genauer gesagt schaue ich auf ein paar Entscheidungen, die am Sonntag nach dem Rennen getroffen wurden. Denn ganzen 16 Fahrern wurde vorgeworfen, gelbe Flaggen ignoriert zu haben, als Zane Maloney ausgangs der Zielkurve stehen blieb. Sagen wir einfach mal, wer nicht unter den Fahrern gewesen ist, das ist einfacher. Mitch Evans und Zane Maloney, der eine war gar nicht gestartet, der andere zu dem Zeitpunkt ja ausgefallen. Dazu Pascal Wehrlein und Nyck de Vries. Alle anderen waren betroffen. Das Ergebnis der Entscheidung, ein paar Fahrer muss ich jetzt mal herausnehmen, nämlich bei Doppelgelb hatte Felipe Drugovic deutlich gelupft, Jean-Éric Vergne hatte sogar zweimal kurz gebremst, daher gab es für diese beiden einen Freispruch. Joel Eriksson, der war etwas früher an der Szene vorbeigefahren, da war noch einfach gelb. Er hatte das Tempo aber nicht reduziert und wurde dafür verwarnt. Die übrigen 13 Fahrer hatten bei Doppelgelb nicht gelupft und sind quasi mit Vollstrom am gestrandeten Lola-Boliden vorbeigefahren. Das Ergebnis überrascht jedoch so ein bisschen. Sie wurden ebenfalls von den Rennkommissaren dafür verwarnt. Dazu möchte ich aber einmal die genaue Regel zitieren. Eine doppelte gelbe Flagge verpflichtet einen Fahrer, seine Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren und sich darauf vorzubereiten, anzuhalten, da eine Gefahr die Strecke ganz oder teilweise blockiert und oder Streckenposten auf oder neben der Strecke im Einsatz sind. Die Rennkommissare halten in ihrer Entscheidung fest, die Telemetriedaten der betreffenden Fahrzeuge deuteten darauf hin, dass keiner der Fahrer die Regeln zur doppelten gelben Flagge befolgt hatten. Und weiter aus dem Urteil, die Fahrer hätten die doppelte gelbe Leuchttafel an der Außenseite von Kurve 12 nicht gesehen, da es zu dem Zeitpunkt, als sie die Möglichkeit gehabt hätten, sie zu sehen, nicht nur schwierig gewesen sei, sie vor dem Himmel überhaupt zu erkennen, sondern sie sich außerdem gerade durch Kurve 12 gedreht hätten und auf der Strecke vor sich geschaut hätten, um zu sehen, was der Grund für das war, was sie nach wie vor für eine einfache gelbe Flagge hielten. Und noch weiter. Zwar zeigten die Onboard-Aufnahmen, dass für einen kurzen Moment Lichter auf dem Armaturenbrett aufleuchteten, die darauf hindeuteten, dass sie sich in einem Sektor mit doppelter gelber Flagge befanden, doch ihre Aufmerksamkeit galt zu diesem Zeitpunkt nicht dem Armaturenbrett, sondern dem Blick auf die grüne Leuchttafel, die hinter dem Auto von Zen Maloney war. Die Rennkommissare haben diese Einwendungen der Fahrer akzeptiert und gesagt, normalerweise würde ein Verstoß gegen die doppelte gelbe Flagge eine schwere Strafe nach sich ziehen. Nach Einschätzung der Rennkommissare haben die Fahrer jedoch zu Recht auf eine Reihe von Merkmalen der Verstöße hingewiesen, die ungewöhnlich waren und die diese Fälle von einem typischen Verstoß gegen die doppelte gelbe Flagge abheben. Und nach Prüfung aller Beweise sind die Rennkommissare der Ansicht, dass sich alle diese Vorfälle nicht voneinander unterscheiden. Ein gemeinsames Merkmal ist, dass alle Fahrer beim Passieren des liegen gebliebenen Autos Vollstrom gaben und beibehielten. Selbst wenn man die Erklärung der Fahrer akzeptiert, dass sie glaubten, sich in einer Zone mit einfacher gelber Flagge zu befinden, entspricht das Nichtverringern der Geschwindigkeit an dieser Stelle nicht dem, was erwartet werden sollte. Und aus diesem Grund verhängen die Rennkommissare gegen jeden der betroffenen Fahrer eine Strafe in Form einer Verwarnung. Und ich bin ganz ehrlich, in meinen Augen sollte die FIA einmal hinterfragen, warum sie eine Tafel mit Flaggensymbolen an eine Stelle hängen, wo die Fahrer sie angeblich gar nicht sehen können. Fraglich finde ich in dem Zusammenhang, dass einige Fahrer das Signal aber offenbar doch gesehen haben und sich korrekt verhalten haben. Daher finde ich es fragwürdig, hier eine Verwarnung auszusprechen. Mal ein Gegenbeispiel. Am Wochenende erhielten bei der Euro 4 Championship in Vallelunga 34 von 36 gestarteten Fahrern eine Zeitstrafe von 35 Sekunden, weil sie eine doppelte gelbe Flagge ignoriert haben. Und das ist eine Nachwuchsrennserie. Luca, wir reden bei der Formel E aber um eine Weltmeisterschaft, bei der professionelle Fahrer antreten. Ist das für dich damit eine richtige Entscheidung?
Nee, also normalerweise ist es ja so, wie du schon gesagt hast, wenn Flaggensignale nicht gesehen werden können, ist es ja eigentlich keine Ausrede. Also da muss man halt schon klar das zeigen. Ich meine, sie sind ja schon freie Trainings gefahren, auch werden diese Flaggensignale ja auch jeweils getestet, dass man dann auch zum Beispiel mit Full Course Yellow Phasen oder sonstigen Flaggensignalen ja auch schon im Training testet, wo diese sich dann eben befinden. Auch gibt's ein Drivers Briefing. Also eigentlich gibt's da keine Ausrede. Deshalb muss man schon wieder sagen, sind die Entscheidungen, die die Stewards treffen, nicht wirklich gut. Und wie du schon sagst, Euro 4 Meisterschaft, also Formel 4 Meisterschaft, eine Junior-Serie härtere Strafen mit sich bringt für das Ignorieren von doppelten gelben Flaggen als eine Weltmeisterschaft, die ja eigentlich Vorbildsfunktionen mit sich bringt, finde ich ja schon wirklich bedenklich. Also da könnten sich die Profis was von den Nachwuchspiloten vielleicht mal abschauen. Also zumindest bei so Rausredungsaktionen bin ich immer extrem dagegen. Also wenn, dann sollte man für sein Vergehen stehen. Ich meine, das wäre ja zumindest nicht das erste Mal, oder das kann ja mal passieren, dass man das übersieht. Aber das hätte sicherlich ja auch schon im freien Trainings auffallen müssen, dass vielleicht Flaggensignale, diese Boards, die die Flaggensignale ja auch mit sich bringen, nicht richtig angebracht werden. Dann hätte man das ja auch zum Beispiel korrigieren können. Aber wenn das ignoriert wird, dann kann man ja nicht um eine Strafe sich drumherum reden. Oder wie siehst du das?
Nee, eigentlich nicht. Also es war natürlich eine besondere Situation. Es sind drei Flaggensignale relativ schnell hintereinander in weniger als 200 Metern. Das dritte Flaggensignal ist quasi an der Start-Ziellinie. Das war 10 Meter hinter dem gestrandeten Boliden und das hat grün gezeigt. Vor der Schikane, dieses Flaggensymbol hat einfach gelb gezeigt und unmittelbar beim Ausgang der Schikane dann ein weiteres Flaggensymbol, das doppelt gelb gezeigt hat. Kann man irgendwie nachvollziehen, dass man, wenn man in die Schikane reinfährt, wo einfach gelb ist, nicht damit rechnet, dass eine Kurve später doppelt gelb ist? Aber wie du schon sagst, das darf eigentlich keine Ausrede sein. Und gerade wenn so viele professionelle Fahrer fahren und in der Euro 4 haben sie sich auch nicht dran gehalten, haben alle 35 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Also ich bin ganz ehrlich, Nyck de Vries in Mahindra war ein Fahrer, der nicht betroffen war. Also ich würde mir tatsächlich an Mahindras Stelle überlegen, da mal Protest einzulegen. Denn das kann ja eigentlich nicht sein, dass er so ziemlich als einziger Fahrer, gemeinsam natürlich mit Pascal Wehrlein, gemeinsam mit Jean-Éric Vergne und Felipe Drugovic, dass sie tatsächlich dann lupfen in dem Sektor und alle anderen fahren einfach Vollstrom weiter. Und es gibt keine Strafe, vor allem eine Verwarnung. Was passiert denn bei einer Verwarnung? Gar nichts. Ist dann noch nicht mal Strafpunkte vergeben worden, ist noch nicht mal irgendwas passiert, sondern einfach nur eine Verwarnung. Wenn du im selben Rennen noch was machst, dann kriegst du eine Strafe. Die wurden aber 4 Stunden nach Ende des Rennens verhängt. Also von daher kann man sich das dann eigentlich auch sparen. Und eigentlich müssten die Fahrer in der Formel E auch eine Vorbildfunktion für Nachwuchsfahrer haben. Und wenn dann in Nachwuchsserien so ein Verstoß bestraft wird, aber in der Formel E das Ganze mit einer Verwarnung getan ist, ich weiß nicht. Es erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, aber da kommen wir jetzt ganz vom Thema ab, über die rote Karte für den US-Spieler.
Ja, stimmt.
Wo der gute Präsident Trump den äußerst integren Kollegen Infantino angerufen hat, obwohl das natürlich wieder eine ganz andere Hausnummer ist. Aber ja, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob man vielleicht von Seiten der Rennkommissare Angst hatte, Strafen gegen 3/4 des Fahrerfeldes auszusprechen. Bin mir nicht sicher, aber es ist in höchstem Maße wieder inkonsequent, was da gemacht wird. Und ich denke, dass das nicht für mehr Zufriedenheit bei den Fahrern mit der Konsistenz der Entscheidungen der Rennleitung sorgt.
Zum Ende schauen wir natürlich auf die Sieger und Verlierer des Wochenendes, genauso auch wie auf das Tippspiel. Und den Anfang macht natürlich wieder Tobi mit seinem Sieger und seinem Verlierer des Wochenendes.
Ja, fangen wir diesmal ausnahmsweise mit dem Verlierer an. Mein Verlierer des Wochenendes ist Eduardo Mortara. Der Schweizer gehörte ja zu den erweiterten Titelkandidaten, aber verlässt Shanghai ganz ohne Punkte. Zwar fuhr der Schweizer Bestzeit im zweiten freien Training, war dann, als es drauf ankam, allerdings nicht in der Lage, die Pace an der Spitze mitzugehen. Weder am Samstag noch am Sonntag. Damit glaube ich, dass Mortara seine Titelhoffnungen, die er vielleicht vor dem Wochenende noch gehabt hat, jetzt wirklich begraben kann. Der Sieger des Wochenendes ist für mich jemand, den ich sehr überraschend in dieser Position sehe, muss ich sagen. Jean-Éric Vergne. Der hat sein erstes Podium mit Citroën geholt am Sonntag. Allerdings hatte er auch bereits am Samstag ein ordentliches Ergebnis abgeliefert und mit Platz 6 8 Punkte geholt. Dazu kamen die 18 Punkte am Sonntag nochmal obendrauf. Also 26 Punkte hat der Franzose mitgenommen. Gucken wir mal auf die Gesamtwertung. Er steht insgesamt bei 44. Also das sind fast doppelt so viele Punkte gewesen, wie er zuvor in der gesamten Saison geholt hat. Für diejenigen, die dachten, dass es für Jean-Éric Vergne in dieser Saison oder in der Formel E überhaupt nicht mehr nach vorne geht. Ich glaube, die wurden, genau wie bei Lucas di Grassi, auch an diesem Wochenende eines Besseren belehrt. Also offensichtlich scheint der zweimalige Champion es dennoch zu können. Und wir wissen ja, er freut sich auf die Gen 4 Rennwagen. Und in der Form, wie er dieses Wochenende gewesen ist, glaube ich, kann ich behaupten, wir freuen uns auch auf ihn im Gen 4. Luca, bei dir sehe ich zwei andere Namen.
Genau, nämlich einmal habe ich als Gewinner Felipe Drugovic mit seinem Rennwochenende, muss man sagen, Pole Position am Sonntag. War dann doch schon vielleicht für einige eine Überraschung, aber man muss sagen, seit Monaco hat der Mann irgendwie angefangen zu punkten, also auch mal konstant viel zu punkten, seitdem immer zweistellig an Punkten eingesammelt. Also von daher hat er sich auch mal den Gewinner des Wochenendes für mich verdient und an diesem Wochenende mit seiner Punkteausbeute auch noch auch sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Jetzt in der Tabellenreihung auf Platz 11 sich eingereiht. Also macht auch da Riesensprünge. Und wenn er so weitermacht, wird er auf jeden Fall in den Top 10 noch diese Fahrerweltmeisterschaft diese Saison noch beenden. Hingegen war es nicht so ein tolles Wochenende für Mitch Evans. Deshalb der Verlierer des Wochenendes nicht aufgrund seiner Fahrleistung, sondern eher aufgrund dessen, dass es eben technische Gebrechen für ihn gibt. Also für ihn muss man sagen, ist es so ein bisschen mal wieder ein Fluch. Wir haben es auch schon angesprochen in dieser Episode. Das gleicht an 2021-2022er Saison, dass dort das Technikgebrechen irgendwie plagt und allein weil er auch die WM-Führung damit verloren hat, ist es für ihn dann ein Verlierer, aber in einer anderen Art, weil viel dazu konnte er ja nicht, dass er am Sonntag eben nicht starten durfte. Ihr konntet hingegen dann doch einiges bestimmen. Es war zugegebenerweise echt extrem schwierig, gerade beim Kick-Tipp-Tipp-Spiel den Sonntag zu tippen. Aber die Tagessiege holen sich am Samstag Willi WH mit 40 Punkten. Also das war wirklich ein Statement. Und am Sonntag eben dieser sehr, sehr schwierige Tag, den es zu tippen gab, hat dann Formel E ZED 25 mit 18 gesammelten Punkten für sich entschieden. In der Gesamtwertung muss man sagen, bleibt es an der Spitze unverändert. Dort weiterhin in Führung WDWH und das auch noch mit sehr viel Vorsprung vor Quick Racer 0815 und dem lieben Nager. So, in der Redaktion schauen wir da auch noch drauf. Da bleibt Thomas auf Rang 5, gefolgt von Tobi W. auf Platz 10 und Tim auf 12. Ich bleib weiterhin auf Platz 20 und in den Top 20 somit vertreten. Ihr könnt aber weiterhin mitmachen, wenn ihr die letzten 4 Rennen auch noch mittippen möchtet. Da könnt ihr jederzeit mitmachen, nämlich bei kicktipp.de/formel-e. Auf jeden Fall mittippen. Das lohnt sich auf jeden Fall noch, selbst für die letzten 4 Rennen und dann gerne in der nächsten Saison. Dann verweist man gerne natürlich immer auf eformel.de und vor allen Dingen auf Social Media. Alle Kanäle dort verlinkt, genauso auch wie diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten, nämlich auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und weitere Informationen zum E-Pod findet ihr auch auf eformel.de unter dem Reiter Podcasts.
Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr Google-User seid, entweder auf eurem Mobilgerät oder auch auf eurem Rechner, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die neue Google-Funktion bevorzugte Quellen zu verwenden. Wählt da einfach eformel.de als bevorzugte Quelle aus und damit erhaltet ihr unsere Artikel in den Google-Suchergebnissen immer ganz weit oben. Einen Link zu dieser Funktion findet ihr unter jedem unserer aktuellen Artikel.
Ja, dann haben wir Shanghai hinter uns gelassen. Wir haben noch die Rennen aus Tokio und London, Tobi. Heißt, dann sind wir auch schon gewisserweise voll in Richtung Zielgerade der Saison. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass die Saison dann doch so schnell auf die Zielgerade geht und wir bald auch einen neuen Weltmeister küren dürfen.
Oder einen alten. Man weiß es nicht.
Ja, genau, das stellt sich die Frage. Tokio und London. In 2 Wochen schauen wir dann natürlich drauf, nämlich auf das Rennwochenende von Tokio, dann auch wieder Doubleheader und das dann eben hier wieder auch in diesem Podcast. Dann auch wieder mit dir, Tobi. Danke für deine Zeit und für deine Expertise.
Ja, ne?
Und wir melden uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt E-Pod von eFormel.de. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
Ciao.